Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche. So, dieser Satz wird Henry Ford zugeschrieben. Und bei mir ist heute Sven Reinicke. Sven ist Professor für Marketing an der Hochschule St. Gallen. Und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie wir bei diesem ganzen Thema Marketing Controlling, insbesondere in schwierigen Zeiten, Budgetierung machen können, um besseres Marketing zu machen. So viel als Einleitung. So, lieber Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne, freue mich.
So, also, Hälfte der Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Henry Ford war vor circa 100 Jahren, glaube ich, hat er gelebt. Sind wir heute schlauer?
Also erstmal muss ich korrigieren, der Spruch geht nicht auf Henry Ford zurück, sondern auf einen berühmten amerikanischen Einzelhändler John Wanamaker, der gesagt hat, okay, die Hälfte des Geldes, was ich in Werbung investiere, ist zum Fenster rausgeschmissen. Die andere Hälfte, ich weiß nie, welche die richtige Hälfte ist. Und was wichtig ist, Einzelhändler wissen, wie man Geld verdient. Die sind etwas knickriger und deswegen sind die wahrscheinlich auch sehr, sehr gut im Marketing Controlling.
Auch sehr schön. Also das gesamte Internet ist im Prinzip falsch, was dieses Zitat angeht, glaube ich. Wie auch ganz viele Zitate, glaube ich, einfach im Zweifelsfall immer Winston Churchill oder Abraham Lincoln zugeschrieben werden. So jetzt hier Henry Ford. So, haben wir das Wichtigste jetzt schon einmal geklärt. Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Also wissen wir heute mehr, wo das Geld hinfließt? Sind die Möglichkeiten jetzt besser geworden oder sind wir noch genauso blind wie John Wanamaker damals?
Wir sind nicht mehr bei 50%. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich bei 10%, die nach wie vor zum Fenster herausgeschmissen sind. Aber ich sage mal, es ist gar nicht so schlecht, wenn man auch mit dem Marketingbudget so 5-10% hat, um damit zu spielen, um damit auszuprobieren, um damit Innovationen auszuprobieren, dass man auch tatsächlich mal was Neues macht, in neue Kanäle geht, die man vorher vielleicht nicht besetzt hatte und vielleicht auch mal neue Eventformate oder irgendetwas ausprobiert, damit man lernt. Weil das Wichtige ist ja, warum machen wir Marketing Controlling? Wir machen das, um zu lernen. Und dafür müssen wir natürlich auch eine gewisse Flexibilität haben. Das größte Problem nach wie vor im Marketing Controlling ist und bleibt die Ursache-Wirkungszurechnung. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer. An was liegt es jetzt, dass ich etwas verkauft habe? Natürlich, wenn ich ein super Auto habe und mache eine Werbung, die vielleicht durchschnittlich ist, dann würde ich ja bei einer Ursache-Wirkungszurechnung auf die Werbung zum Ergebnis kommen, oh, das liegt nur in der Werbung. Die Werbung ist so geil, deswegen kaufen die Leute das Auto. Dabei liegt es eigentlich am Auto nachher. Also Ursache, Wirkung ist immer schwierig. Oder wenn ich einen Messeauftritt habe, by the way, ich habe noch nie erlebt, dass nach einem Messeauftritt die ausstellenden Firmen nicht zufrieden waren, weil alle sagen immer, es war geil, wir haben so viel gearbeitet und es war super klasse. Aber trotzdem werden Messebudgets immer gerne in Frage gestellt. Und das Problem ist nachher zu sagen, okay, wie viel habe ich deshalb Umsatz gemacht? Weil es sind ja nicht alles Ordermessen, sondern es gibt viele Messen mit ganz anderen Zielen. Und dann ist immer schwierig zu sagen, okay, welcher Teil des Umsatzes geht jetzt auf die Messe einher? Weil ich habe ja wahrscheinlich 5 Besuche vorher, 5 Besuche nachher, noch zig Verhandlungen gemacht. Also es ist nicht nur auf die Messe. Die Messe leistet nur einen kleinen Teil. Und das ist natürlich das Problem. Der Marketing-Mix wirkt immer zusammen.
So, jetzt sind wir mega tief sofort ins Thema reingestiegen. Man merkt auch, du bist richtig drin und das ist dein Thema. Resoniert auch total mit mir, was du da gerade gesagt hast. So, für alle, die jetzt sagen, wer ist dieser Sven Reinicke eigentlich? Also, er ist Professor an der Hochschule St. Gallen, soweit haben wir jetzt schon mal. Marketing ist dein Schwerpunkt. Bevor wir dann jetzt nochmal tiefer ins Controlling reingehen, was machst du eigentlich, was macht ihr hier eigentlich am Institut und warum ist das eigentlich extrem spannend, auch für alle, die hier nicht studieren, was ihr eigentlich so alles hier drumherum fabriziert?
Ja, also ich bin Professor für Marketing und leite gemeinsam mit der Johanna Gollenhofer hier das Institut für Marketing und Customer Insight an der Universität St. Gallen. Na, wir sind seit, ich würde mal sagen, gut 20 Jahren nennen wir uns auch Universität, weil wir haben jetzt nicht nur BWL und VWL, sondern auch einige andere. Man kann jetzt auch Informatik beispielsweise bei uns studieren. Die Universität St. Gallen ist eine kantonale Universität und damals hat man gesagt, okay, ja, Universitäten sind relativ teuer und so ein Kanton kann sich eigentlich eine Universität fast gar nicht so richtig leisten. Und damals war es auch noch die Stadt, die das finanziert hat. Also hat man gesagt, okay, BWL ist das Billigste, was man haben kann. Dann braucht man nur die Dozenten anzustellen. Und die Forschung können sie ja mit den Unternehmen so selber finanzieren. Und die Tradition haben wir schon. Also wir haben eine ähnliche Tradition wie in Frankreich die HEC oder die ESCP, dass wir sehr, sehr stark mit Unternehmen zusammenarbeiten. Bei unserem Institut beispielsweise kommen von dem Budget, das wir haben, nur 20% ungefähr vom Kanton, aber 80% kommen durch Drittmittel. Und das ist durch Weiterbildung, die wir durchführen im Bereich Marketing, Kommunikation, Verkauf, Einkauf. Mhm. Und durch Konsortialprogramme, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und für uns ist wichtig, dass wir etwas breiter aufgestellt sind als viele so klassische deutsche Lehrstühle. Weil wir machen natürlich Lehre, wir sagen immer grundständige Lehre dazu. Das ist so Bachelor- und Master-Ausbildung, die für uns sehr wichtig ist. Wir machen aber auch sehr viel Weiterbildung. Mhm. Ich sage immer, die Schweizer geben viel, viel mehr Geld für lebenslanges Lernen aus als die Deutschen, weil man hier sehr häufig eine Berufsausbildung gemacht hat und sich dann kontinuierlich weiterqualifiziert. Der Anteil derjenigen, die eine universitäre Ausbildung haben, ist etwas geringer. Und deswegen ist diese Tradition der Weiterbildung einfach hier viel stärker verankert. Also wir machen MBAs, Executive MBAs und wir machen ganz, ganz viele Diplome im Bereich Einkauf, Verkauf, Marketing, Kommunikation. Das ist ein wichtiges Thema. Und wir machen viele Programme mit der Wirtschaft zusammen. Also wo wir mit Unternehmen kooperieren, beispielsweise mit Geberit oder der UBS oder Continental.
Das heißt, ihr predigt Marketing und BWL nicht von der Kanzel runter, sondern ihr seid da auch im Maschinenraum quasi in den Unternehmen schon auch mit präsent, beziehungsweise habt da Einblicke rein und könnt das dann halt eben sehr praxisnah gestalten.
Genau, wir versuchen immer den Finger am Puls der Zeit zu haben. Das heißt auch immer die Trends zu erkennen, die die Unternehmen gerade bewegen. Deswegen machen wir bei denen dann auch immer Umfragen und fragen, was sind gerade eure Themen, die ihr habt. Aber wir sagen nie, wir machen praxisorientierte Forschung. Das ist für uns wichtig. Ne? Also wir hier am Institut haben immer von realitätsorientierter Forschung gesprochen. Ist ein wichtiger Unterschied. Also ich sage immer, die Wissenschaftler haben einen Blick auf die Realität und das ist mit Sicherheit nicht der richtige, aber es ist ein spezifischer Blickwinkel. Die Praktiker haben aber auch einen Blick auf die Realität. Aber das ist ein einseitiger Blickwinkel und auch nicht unbedingt der einzige richtige. Wenn wir das Gesamtphänomen erfassen wollen, müssen wir von verschiedenen Perspektiven gucken, ne, um die Realität zu erfassen. Und ich sage immer, Marketing ist reiner Konstruktivismus. Ne, es zählt nur das, was der Kunde nachher denkt oder die Kundin denkt. Und deswegen müssen wir auch die verschiedenen Perspektiven abdecken.
Ich finde das immer extrem spannend, weil ich bin Praxis pur, habe mal zwar auch studiert, Medienwirtschaft, und auch eine Ausbildung als Werbekaufmann gemacht, so hieß das früher noch, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch dran, und hab so in den letzten Jahren immer wieder dann diese Berührungspunkte mit Universitäten, mit Hochschulen gehabt, wo halt eben tatsächlich halt eben auch viel neutraler auf das Gesamtbild geschaut wird, weil ansonsten so Marktforschungen sind immer auch, haben auch eine gewisse Neigungsorientierung, sage ich auch mal ganz oft mit irgendwie drin, und deswegen finde ich halt eben die Perspektive von Lehre und Forschung dann tatsächlich auch immer extrem wertvoll, insbesondere jetzt auch so in Zeiten, wo wir, sag ich mal, sehr viel Unsicherheit haben, sehr viel Wechsel mit drin haben. Und da dann mal so eine ruhige, sachliche Betrachtung auch von Märkten hilft mir immer extrem.
Ich glaube, das braucht man auch, dass man das hat. Trotzdem muss ich sagen, ich bin letztlich natürlich Management- oder Marketing-Professor und habe natürlich immer so die Sichtweise des Unternehmens. Mhm. Also das heißt, ich bin jetzt kein Konsumentenforscher in dem Sinn, ne, dass ich jetzt unbedingt für Konsumentenschutz mich einsetze, obwohl das natürlich zum Teil sehr wichtig ist, dass man das hat, sondern ich versuche natürlich in meiner Forschung Anleitung für Unternehmen, für Führungskräfte zu geben, die natürlich ethisch vertretbar sein müssen.
So, dann lass uns doch mal in die Anleitung für das Thema Controlling reingehen für die Unternehmen. Weil das ist also das Thema, du hast ja auch gesagt, ihr seid am Puls der Unternehmen mit dran, ihr fragt nach, was sind so die Schmerzen, was sind die Themen, die sie gerade bewegen, und jetzt so in unserer vorherigen Abstimmung sind wir auch auf das Thema Marketing-Controlling gekommen, weil ich meine, wir sind jetzt gerade irgendwie multiple Krisen durchlaufen wir gerade. Es wird zunehmend schwerer, finde ich, oder nehme ich auch bei unseren Kunden wahr, da eine gerade Linie irgendwie reinzukriegen. Ist das jetzt mein Ausschnitt oder deckt sich das so auch mit deinen Erfahrungen?
Es ist eigentlich ein sehr klassisches Thema, das immer wieder hochkocht, aber immer wieder auch unter einem anderen Begriff. Also ungefähr vor 20 Jahren war das Thema Marketing Metrics. Welche sind die richtigen Kennzahlen? Das Thema schlechthin. Und das kann man immer gut am amerikanischen Marketing Science Institute sehen. Die machen auch immer solche Umfragen und die sind ja auch von der Praxis getragen. Zusammen mit der Wissenschaft versuchen sie immer an den aktuellen Themen zu sein. Und dann ist das Thema eigentlich immer top geblieben, aber es heißt natürlich dann immer anders. Jetzt heißt es Marketing Analytics. Natürlich, ne, weil wir viel, viel mehr digitale Kennzahlen haben als vorher. Oder Return on Marketing dann zwischendurch einmal. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was eigentlich daherkommt, dass Marketeers immer ihr Budget rechtfertigen müssen. Und ich sage immer, das ist die erste Funktion, die das Marketing Controlling hat, eine Rechtfertigungsfunktion. Wir müssen irgendwie dem Top-Management zeigen, dass man Marketing braucht. Und deswegen brauchen wir irgendwelche Kennzahlen und am besten sind Finanzkennzahlen, weil die anderen versteht das Top-Management nicht immer korrekt. Also es ist besser, wenn man Finanzkennzahlen hat, wo man zeigen kann, wie viel Profitabilität, wie viel Wachstum schafft tatsächlich Marketing. Und wenn ich Marketing sage, meine ich immer Marketing und Verkauf.
Ganz wichtige Ergänzung halt eben auch, weil so wie wir kennen es aus den B2B-Unternehmen, wo die noch in schönen ihren Silos sitzen, zum Teil in anderen Gebäudetrakten, ab und zu miteinander reden, mehr aber übereinander. Sollte nicht der Fall sein.
Genau, also Verkauf ist immer dabei. Wie kann ich da tatsächlich das rechtfertigen, was ich dort investiere? Das ist eine Funktion. Leider werden dann ganz häufig einfach nur Kenngrößen genommen, die man in irgendein Dashboard packt oder die man aus irgendeinem Tool, aus den digitalen Medien oder digitalen Systemen rauszieht oder die man sowieso hat und dann werden die dem Top-Management berichtet, vielleicht noch in unstrukturierter Form. Und dann hat man einfach mal, der wollte Kennzahlen, also hat der jetzt Kennzahlen gekriegt. Macht nicht immer unbedingt Sinn, aber Rechtfertigungsfunktion, wir können zeigen, was gemacht wird. Mhm. Aber die viel wichtigere Funktion ist die Lernfunktion. Das heißt, dass ich, wenn ich Marketeer bin, dass ich nachher selber sagen kann, okay, habe ich denn die richtigen Maßnahmen getroffen? Was lerne ich und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Mhm. Und das ist der Engpass, weil die durchschnittliche Haltbarkeit eines Marketingleiters, einer Marketingleiterin sind vielleicht 2 bis 3 Jahre im deutschsprachigen Raum. Und wenn beispielsweise im B2B-Bereich die Leitmesse nur alle 3 Jahre stattfindet, dann kann man sich ausrechnen, wie oft ein Marketingleiter für diese Messe zuständig ist, nämlich genau einmal. Und dann sieht man auch, dass natürlich die Erfahrungs- und Lerneffekte ziemlich begrenzt sind.
Ja, aus der Erfahrung jetzt von, ich mache 20 Jahre jetzt Werbung, Reklame, Marketing, wie auch immer man das nennen mag. Und es ist tatsächlich auch so, dieses iterative Weiterentwickeln ist ganz wichtig, einfach auf Basis von dem, was man mal ausprobiert hat, so dieses Test and Learn und dass man einfach Fehler nicht wiederholt. Bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, wollte einmal noch einen Sprung zurück machen, weil du hattest halt eben auch gesagt, dass beim Thema Kennzahlen, es müssen halt Finanzkennzahlen im Endeffekt auch sein, wo das Marketing drauf einzahlt. Ich kenne auch die Dashboards mit irgendwelchen lustigen Vanity Metrics, wo dann irgendwie sich am Traffic irgendwie dann hochgezogen wird oder Sichtbarkeit bei Google oder whatever. Und ich hatte mal ein Gespräch mit dem Pascal Fantuvas und er hatte mal ein Gespräch mit einem CEO und der hat einfach nur gesagt, wo sehe ich das in Salesforce? So, das war einfach die einzig relevante Kennzahl und hat mich dann zu der Frage jetzt auch geführt, macht es Sinn, dass die CMO sich sehr stark verbündet mit dem der CFO? Sollten die quasi mehr kooperieren?
Absolut. Also Tim Ambler ist einer der Professoren, die an der London Business School lange Marketingprofessor gewesen ist und der hat sich sehr stark mit dem Thema Marketing Controlling, Marketing Metrics auseinandergesetzt, ist jetzt emeritiert. Aber er hat immer gesagt, die Marketeers können nur gewinnen, wenn sie sich mit dem CFO zusammen verbünden, weil dem CMO glaubt man sowieso nicht. Also wenn der das Budget präsentiert, wird das immer hinterfragt. Aber wenn die beiden sich zusammentun und in der Geschäftsleitungssitzung präsentiert der CFO das Budget fürs Marketing, dann wird's nicht hinterfragt. Natürlich müssen die zusammenarbeiten, aber sie müssen natürlich konstruktiv zusammenarbeiten. Das heißt, es kann nicht nur um Cost-Cutting gehen dabei. Also wie kann ich ein möglichst niedriges Budget bekommen? daher aus Sicht des CFO vielleicht, sondern es muss darum gehen, was braucht man tatsächlich, um ein gewisses Ziel zu erreichen und dass man da tatsächlich konstruktiv zusammenarbeitet.
Das war jetzt vorhin eine sehr, sehr harte Kost für einige, die das jetzt gehört haben, glaube ich. Aber ja, ich fürchte, es ist extrem nah an der Wahrheit dran.
Ja, also und es kann natürlich auch ein CEO sein, ne, der sehr finanzgetrieben ist. Aber wenn man den nicht überzeugt, ne, dann hat man auch tatsächlich am gemeinsamen Boardtisch nichts zu sagen.
Das heißt also Kennzahlen, sag ich mal, wie Umsatzmarge, Deckungsbeiträge, die über bestimmte Maßnahmen erzeugt werden und nicht irgendwelche Leads, die auf einer Messe gesammelt werden, interessiert die im Endeffekt gar nicht, sondern was ist an Umsatz? Was sehe ich dann in Salesforce dann?
Genau, also es gibt natürlich viele Kennzahlen, die sind sehr, sehr kritisch. Ne? Also zum Beispiel Leads, wenn das nicht genau definiert ist, ist eine ganz kritische Kenngröße. Ne? Wie viel gerade Digitalkampagnen kenne ich, ne, die Hunderttausende von Leads gebracht haben, ne? Und Marketing ist total stolz auf die Kampagne und Verkauf sagt so Schrott, also mit dem können wir leider nichts anfangen. Ne? Also wenn es nicht Sales Accepted Leads sind, dann sind es keine Leads. Also man muss sich vorher mit dem Verkauf geeinigt haben, wann ist ein Lead ein Lead? Na, und dann sind das auch gute Leads, die man hat. Aber natürlich brauche ich das, um nachher bis zum Umsatz zu kommen, um den Erfolgsnachweis bis zum Umsatz zu haben. Also kann Sales Accepted Leads beispielsweise eine wichtige Kenngröße sein. Aber all diese Kenngrößen müssen jetzt nicht unbedingt im Top-Management gezeigt werden. Also weil der braucht nicht die gesamte Ursache-Wirkungskette.
Aber ich finde den Ansatz erstmal sehr, sehr gut, dass das Marketing hingeht und sagt, okay, ich denke es jetzt mal von CFO, CEO-Perspektive aus rückwärts und gucke, an welchen Zahlen orientieren die sich und wie kann ich die plausibel halt eben auch darstellen. Also das ist tatsächlich auch in der Argumentation ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und du hast dann vorhin halt eben auch diesen Punkt gesagt, so die richtigen Maßnahmen auch auswählen, wo halt eben auch diese Lernfunktion vom Marketing dann dabei sein muss. Und da stellt sich mir dann immer so diese Frage nach, worauf gehe ich denn oder woran mache ich das denn fest? Wie finde ich die richtigen Kanäle? Eine riesen Herausforderung aus meiner Sicht, weil die Anzahl der Kanäle ist ja exponentiell gewachsen.
Die Anzahl der Kanäle ist unendlich hoch. Normalerweise starte ich ja nicht auf der grünen Wiese, sondern habe bereits Erfahrungen gemacht. Und da kann ich jetzt auch wenig sagen, allgemein, der Kanal ist der beste. Das hängt jetzt wirklich von jedem Unternehmen ab. Das hängt extrem von der Zielgruppe ab, welche Zielgruppe ich erreichen möchte. Also will ich jetzt auf TikTok gehen beispielsweise oder nicht? Das hat auch politische Gründe zum Teil, ja. die man mit berücksichtigen muss. Aber möchte ich jetzt eher tatsächlich Jugendliche erreichen? Möchte ich eher die Senioren erreichen? Na, wenn ich die Senioren erreichen will, ist TV mit Sicherheit immer noch eine gute Möglichkeit, um das Ganze zu machen. Aber deswegen habe ich ja gesagt, 5-10% nicht als Spielgeld, sondern als Lerngeld, na, um tatsächlich neue Kanäle auszuprobieren, um tatsächlich mal dort etwas, sag ich mal, eine Marke zu setzen. Aber ich würde jetzt auch nicht brutal umschiften von einem Jahr auf das andere, ne, sondern allmählich tatsächlich ausprobieren, um besser zu werden. Und deswegen, für mich ist immer Marketing die Verbindung von Kontinuität und Aktualität. Und Marketing ist einfach brutal langfristig. Mhm. Also jede Marke, die stark ist, also wenn man zum Beispiel die Interbrand Statistik anguckt, alle Marken in den Top 10, die sind mehr als 20 Jahre alt. Das heißt, bis man so eine starke Marke aufgebaut hat, braucht man Zeit. Und Marketing braucht einfach Zeit. Und man kann nicht mal jetzt das eine machen und dann das andere. Das wirkt nachher nicht nachhaltig.
So, das ist halt immer, genau, Kontinuität finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und was mich da auch immer wieder beschäftigt, auch wenn wir in Budgetplanung mit Kunden sind, auch wie viel Ressourcen wir in bestimmte Dinge dann reinkippen, ist mal so diese Frage von Effektivität und Effizienz. So, ich merke das, also Deutsche sind ja sehr effizienzgetrieben.
Ja.
Und wir merken das halt eben auch so bei unseren digitalen Marketing-Nerds, die wollen irgendwie die letzten 3% noch irgendwo rauskitzeln. Und Wilfredo Pareto, das Prinzip von ihm kennen wir ja, 80-20-Regel. Und wir sehen halt eben, dass oft viel zu viel Wirkung oder Energie in das Thema Effizienz gesteckt wird und nicht in Effektivität. Das ist so mein persönlicher Eindruck da. Wie schaust du auf das Thema? Hast du da, sag ich mal, Erfahrungswerte, Herangehensweise, die du da auch mal teilen könntest?
Ja, also absolut. Für mich ist Effektivität ist die Wirksamkeit des Marketing und Effizienz ist die Wirtschaftlichkeit des Marketing. Das heißt Output geteilt durch Input. Effizienz ist immer eine relative Zahl. Eine relative Zahl kann nie das erste Ziel sein. Warum? Weil ich eine relative Zahl natürlich auch immer im Zähler und im Nenner beeinflussen kann. Deswegen ist aus meiner Sicht die Kenngröße Return on Marketing beispielsweise eine ziemlich schwachsinnige Kenngröße, wenn es als Kennzahl alleine steht. Weil eine Effizienzkennzahl kann nicht das oberste Ziel sein. Weil wenn ich als Marketeer die Vorgabe kriege, Return on Marketing, dann würde ich die sofort akzeptieren. Weil dann mache ich einfach kein Marketing mehr. Also wenn ich Marketing minimiere, wird Return on Marketing gigantisch hoch. Weil es ist dann einfach immer der Grenznutzen. Und wenn ich wenig mache, dann ist der Grenznutzen extrem hoch. Deswegen kann eine Effizienzkenngröße nicht das einzige Ziel sein, sondern wir müssen eigentlich immer mit der Effektivität starten. Also was wollen wir überhaupt erreichen? Und nehmen wir mal an, es gibt ein B2B-Unternehmen, das macht eine schöne Facebook-Kampagne, also tatsächlich, was vielleicht keinen Sinn macht, aber trotzdem, ne, B2B, Facebook, dass man da was macht. Man hat einfach einen kleinen Facebook-Auftritt. Ja, und dann sagt man den Praktikanten, ja, wir haben da jetzt gerade so ein Verbrauchsprodukt, das ist ganz neu. Mach mal einen Post dafür. Dann macht er einen Post und dann macht man nachher Umsätze in der Höhe von 1000 Euro damit. Dann war das ultra effizient. Das war ultra effizient, weil der Praktikant hat meistens keine Kosten verursacht, weil er war ja eh da. Das sind also eh da Kosten oder Fixkosten, die man gehabt hat. Das Facebook hat, weil es generisch war, hat man auch nichts dafür gezahlt. Das heißt, es hat eigentlich null Kosten gehabt. Aber man hat immerhin 1000 Euro Umsatz gehabt. Das heißt, super effizient. Aber von der Effektivität her so klein, dass es wirklich niemanden interessiert. Also ich muss erst Effektivität haben und dann muss ich mich fragen, okay, wie kann ich es vielleicht effizienter hinbekommen? Also wie kann ich mit anderen Inputs und Outputs vielleicht das ein bisschen weiter optimieren, sodass ich nachher die bestmögliche Ressourcenverteilung habe? Und das ist natürlich das Schwierigste.
Also das heißt, wenn ich zu früh mich auf die Effizienz konzentriere, lasse ich ganz, ganz viel Markt liegen, weil ich einfach durch diesen Effizienzfokus einfach viel zu klein denke dann auch.
Genau, also weil da denke ich nur relativ und die Welt ist einfach nicht relativ, sondern das Wichtigere ist das Absolute, was ich habe. Und das merken wir ja auch, wenn wir immer von relativen Steigerungen sprechen und die sind absolut dann manchmal so klein, dass sie wirklich keinen interessieren. Wir brauchen erst eine Wirksamkeit. Und es macht keinen Sinn, Sachen, die so unwirksam sind, dann noch teuer zu kontrollieren. Also weil Marketing Controlling ist teuer, hat immer mit Marktforschung zu tun, wenn ich das mache. Und deswegen 2080. Ich sage, wir können jetzt nicht beispielsweise irgendwelche Giveaways kontrollieren, könnten wir natürlich, aber es macht keinen Sinn, weil dann sind die Controlling-Kosten höher als das Giveaway. Oder wir können auch nicht die Umsatzwirkung von Kinowerbung kontrollieren. Könnten wir natürlich. Dann fragen wir die Leute vorher, nachher, nach einem Jahr nochmal und tracken das Ganze noch. Aber dann sind tatsächlich die Marktforschungskosten höher als die Kinowerbungskosten. Das macht keinen Sinn.
Macht es Sinn, das in Zyklen, das Thema Effizienz und Effektivität auch zu betrachten? Das heißt, wenn ich einfach sage, ich gehe jetzt sehr stark in Effektivität, wo ich dann ja auch wahrscheinlich mehr Budget verbrenne in Maßnahmen, die vielleicht halt nicht so erfolgreich sind, aber ich werde halt eben größer, um dann mit der Effizienz das Ganze nochmal fein zu justieren, um dann wieder mit Effektivität größer zu werden. Ist jetzt gerade mal so laut gedacht, ist das ein sinnvoller Weg?
Ja, ich würde auf jeden Fall immer mit der Effektivität starten. Also wenn ich eine Messe beispielsweise verantworte, dann würde ich mich erstmal fragen, was ist das Ziel dieser Messe? Und das kann ja vollkommen unterschiedlich sein. Also wenn ich eine Publikumsmesse habe, dann will ich Frequenz, Frequenz, Frequenz. Dann brauche ich einen super Standort, dann brauche ich Luftballons, dann brauche ich Giveaways, um diese Frequenz.
Popcornmaschine,
Fotoautomaten und alles Mögliche, um Frequenz hinzubringen. Und ganz große Tüten, wo mein Logo drauf ist. Dann bekomme ich die Frequenz hin. Wenn ich eine Dienstleistungsmesse bin, dann muss ich qualifizierte Kontaktzeit zum Top-Management haben. Und dann brauche ich vielleicht genau das Gegenteil. Ne? Dann brauche ich einen zweistufigen Messestand mit einem exklusiven Bereich im ersten Stock, mhm. ne, wo ich tatsächlich dann auch sicherstellen kann, okay, dass ich die CEOs meiner Kunden dort tatsächlich treffe, mit denen Gespräche führen kann, dass die dort länger bleiben. Dann muss es natürlich eher, geht's in Richtung Hospitality. Dann muss das stimmen. Und dann ist wichtig, dass die CEOs gekommen sind und nicht die Praktikanten. Und das ist dann das Ziel. Also wie viele CEOs, wie viele qualifizierte Kontakte zu CEOs oder tatsächlich guten Kunden habe ich dort bekommen. Ist eine ganz andere Ausrichtung des Ganzen. Oder ich habe eine Ordermesse. Dann ist wirklich das Ziel, ne, dass ich dort Umsätze schreibe. Und je nachdem, was ich für ein Ziel habe, muss die Messe ganz anders aussehen, muss ich ganz anders digital aktivieren, muss ich ganz anders tatsächlich physisch vor Ort aktivieren und anders vorgehen. Und wenn ich nicht das Ziel vorher setze, dann wird es schwierig.
Woran scheitert es denn? Also ist es eine Frage von Verfügbarkeit von Daten, also dass ich kein solides, vernünftiges, funktionierendes Controlling habe? Ist es eine fehlende Vorgabe vom Top-Management, sodass die Head of Marketings, die CMOs oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, da so ein bisschen, sag ich mal, lost sind bei dem Thema Controlling?
Das würde ich sagen, hängt von der Unternehmensgröße stark ab und von der Branche hängt es stark ab. Leider beim Thema Marktforschung sind jetzt die B2B-Unternehmen jetzt nicht die Weltmeister. Ne? Die sind meistens im Thema Marktforschung ein bisschen kritisch. Und wenn es dann ans Messen geht, wenn man dann irgendwelche Erfolge messen möchte, dann sind die zurückhaltend, weil sie sagen, naja, Marktforschung so richtig viel bringt's nicht. Weil wenn wir da investieren, dann kriegen wir entweder Zahlen, und die widersprechen dem, was wir im Bauchgefühl haben. Und dann glauben wir es nicht, weil wir denken, wir haben es falsch gemessen. Also das ist etwas. Oder ich kriege Daten, die bestätigen das. Und dann sage ich, naja, habe ich jetzt viel Geld ausgegeben und brauche es eigentlich nicht. Trotzdem bin ich immer der Meinung, gerade so B2B-Unternehmen können, da sind unter den Blinden ist der einäugige König. Also wenn man ein bisschen Marktforschung hat, dann kann man sich dort noch differenzieren. Im Konsumgüterbereich kann ich mich dadurch nicht differenzieren. Da haben alle Zahlen rauf und runter. Na, da noch mehr Marktforschung bringt nichts. Da wird eher zu viel Marktforschung häufig gemacht. Das heißt, es hängt von der Branche ab. Es hängt von der Unternehmenskultur und von der tatsächlich Eigentümerstruktur ab. Im digitalen Bereich würde ich sagen, haben viele die Daten, also insbesondere dann, wenn sich viele Kunden und viele Transaktionsdaten haben, so wie Banken, Versicherungen beispielsweise. Natürlich etwas weniger, wenn sie nur wenige Kunden haben und wenige Online-Transaktionen, dann haben sie natürlich deutlich weniger Daten.
Und wie ist die strategische Komponente? Weil genau das Datenthema, dadurch, wir sind jetzt bei Morefire sehr stark im digitalen Bereich halt unterwegs. Also wir haben eigentlich die Daten. Wir merken halt eben, dass die Leute sich sehr schwer tun, mit den Daten zu arbeiten. Also da dann halt eben Daten zur Interpretation zu nutzen, Hypothesen aufzustellen. Ist das auch was, was du siehst? Und dann anschließende Frage, inwieweit kann das Top-Management da das Marketing besser anleiten, besser führen?
Ich glaube, dass also alle B2B-Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, haben erkannt, dass Daten Gold sind. Ja, ne? Trotzdem ist natürlich der Weg dorthin immer schwierig, ne? Weil man hat natürlich sehr erfolgreiche Verkäufer beispielsweise. Und das sind jetzt nicht immer die digitalsten.
aber die sind sehr, noch unterm Arm auf der Straße.
aber sehr erfolgreich noch. Und ich kann ja nicht von heute auf morgen das System umstellen. Aber ich glaube, dass die meisten B2B-Unternehmen tatsächlich sehr gut auf dem Weg sind. Also wir haben zum Beispiel hier mit Bühler zu tun. Die sind im Maschinenbau sehr, sehr stark. Alles, was mit Food-Verarbeitung zu tun hat. Die gehen sehr stark auch in den Thema Serviceverkauf online. Das wird immer wichtiger. Und die sind da in dem Bereich jetzt auch erfolgreich. Aber das ist eine Reise. Das geht nicht von heute auf morgen. Sondern das braucht eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, gerade das Top-Management unterstützt das, ne, und sieht das. Aber es hängt natürlich auch mit der IT-Infrastruktur zusammen. Wie stark beispielsweise hat Marketing und IT, wie stark arbeiten die zusammen? Ich kenne schon Unternehmen, zum Beispiel in der Schweiz, Coop, da ist der Geschäftsführer für Marketing gleichzeitig für die IT zuständig. Und das finde ich dann sehr gut, dass man die beiden wichtigen Bereiche zusammenbringt.
Mhm. Ja, sehe ich auch sehr selten. Also wenn, dann ist es eher eine Vertriebsorientierung und weniger eine IT-Orientierung.
Genau, aber letztlich gehört IT heutzutage mit dazu. Und ein Großteil des IT-Budgets wird ja durch Marketing und Verkauf beeinflusst.
Mhm.
Das heißt, die müssen sowieso mitentscheiden. Also das heißt, ich glaube, IT, Marketing, Verkauf, das muss noch viel, viel enger zusammenrücken. Und rückt ja in vielen Unternehmen auch zusammen. Also viele Unternehmen, also gerade Marketing und Vertrieb rückt zusammen. Also wir arbeiten mit der UBS zusammen. Da ist Marketing auch für Digital Sales zuständig. Da sieht man die Verbindung. Marketing and Digital Sales ist in einem. Und wenn man für Digital Sales zuständig ist, dann ist natürlich die Verbindung zu IT ganz, ganz eng.
Mhm. Wäre das auch ein Ratschlag, den du Unternehmen geben würdest, halt eben da weniger Silos zu machen, Marketing, Sales sowieso zusammen, aber auch das Thema IT mit rein, damit man einfach diese Datenkompetenz mehr auch in der Vertriebsorganisation hat?
Absolut. Also wir brauchen aus IT Leute. Bloß man muss sagen, es ist auch nicht ganz einfach, weil man sieht das ja auch im digitalen Marketing. Man hat heutzutage, also im Performance-Marketing, ganz andere Leute als im Brand-Management.
Ja.
Weil die einfach anders gepolt sind. Sie sind anders ausgebildet. Die einen kommen eher aus der technischen Richtung und die anderen kommen eher, sag ich mal, aus der langfristigen Kommunikationsrichtung. Und ich brauche aber beides. Also ich kann ja nicht sagen, ich mache nur das eine oder nur das andere, sondern ich muss die beiden Sachen ja verbinden.
Mhm.
Und deswegen brauche ich sowohl die IT-Kompetenz als auch die Branding- und Marketing-Kompetenz. Und die muss ich zusammenbringen. Und das wird ganz entscheidend sein. Wenn ich im Marketing es nicht schaffe, mir die Digitalkompetenzen anzueignen, dann wird irgendwann die Marketingabteilung in 10 Jahren aufgelöst.
So, und jetzt haben wir das alles wunderbar gemacht, am Reißbrett geplant, die Organisation funktioniert so, wir haben Marketing, Sales und IT zusammen, wir haben die richtigen Daten zur Verfügung und dann haben wir das jährliche Spiel der Budgetierung, was ja in vielen Organisationen wahnsinnig viele Ressourcen auch bindet, auch nachvollziehbarerweise. Müssen jetzt in Zeiten, die jetzt gerade sehr volatil sind, Budgetierungen kurzfristiger, flexibler sein oder kann man eigentlich mit starren Konstrukten, wie wir sie früher auch hatten, wo man dann auch mal über so ein komplettes Jahr oder auch 2 Jahre durchgeplant hat, ist das noch State of the Art oder sagst du eigentlich, es macht keinen Sinn mehr?
Bei der Budgetierung muss man immer differenzieren. Auf der einen Seite geht es bei der Budgetierung natürlich um das Rationale und auf der anderen Seite geht es um das Emotionale, das Thema Macht. Und das sieht man ja auch in der Politik. Budgetierung hat immer mit Machtfragen auch zu tun. Das geht um Einfluss, den man haben möchte. Natürlich ist der eigene Bereich aus eigener Sicht immer das Wichtigste. Und deswegen versucht man da Budgets zu maximieren. Also ist die Verhaltensorientierung schon sehr wichtig. Und natürlich, es wird überinvestiert in das Thema Budgetierung, aus meiner Sicht. Also da gehen zu viele Ressourcen nachher rein. Wenn wir Unternehmen befragen, und das machen wir alle 3 bis 4 Jahre zum Thema Budgetierung und Marketing Controlling, dann muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Unternehmen sind nicht besonders sophistiziert, wenn es um die Budgetierung geht.
Wie machen die das an? Welche Kriterien setzen die da an?
Meistens ist es das Thema Erfahrungswissen, Intuition oder Bauchgefühl des Managements. Es ist ganz viel Fortschreibung. Wir nehmen das Budget vom Vorjahr. Wir wissen zwar nicht, ob das richtig war, aber das ist jetzt das Beste, was wir haben. Und dann, wenn es ein schlechtes Jahr war, dann müssen wir 10% kürzen. Wenn es ein gutes Jahr ist, dann können wir vielleicht 5% mehr ausgeben im nächsten Jahr, was aus meiner Sicht keinen Sinn macht, weil es ist nicht besonders zielorientiert, wenn man dort so vorgeht, weil es gibt natürlich unterschiedliche Phasen im Marketing. Wenn ich ein Produkt einführe, dann brauche ich einfach deutlich mehr. Und wenn ich im Moment vielleicht von der Produktion eng bin, dann brauche ich vielleicht überhaupt nichts, weil es macht keinen Sinn, dann nochmal zusätzlich den Markt anzuschieben. Aber leider wird das nicht gemacht, relativ wenig gemacht. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben alle Daten, die wissen auch alles über die Konkurrenz und die gucken dann Share of Voice an, die gucken dann, okay, wie viel gibt die Konkurrenz jetzt beispielsweise pro Auto für Marketing und Kommunikation aus, wie ist das? Aber die wenigsten haben wirklich eine gute Datengrundlage.
Okay, total nachvollziehbar. Ich meine, Bauchgefühl
Erfahrungswissen fortschreiben macht total Sinn grundsätzlich, sollte aber nicht das einzige Kriterium sein. Einfach auch Vorjahr fortschreiben und beim schlechten Jahr 10% weniger, klingt jetzt auch irgendwie nicht unbedingt so strategisch. Wie machen wir es denn besser?
Ich sage immer, theoretisch wäre natürlich ein Computer am besten. Ne? Wir schmeißen alle Informationen rein, die wir haben über den Markt, und dann sagen wir, was macht die Konkurrenz? Dann sagen wir, wie wird die Konjunktur? Dann sagen wir, okay, welchen Einfluss haben wir vielleicht von Technologie oder von anderen Märkten? Und dann schmeißt mir der Computer den optimalen Marketingmix raus. Das funktioniert leider nicht. Ich kann mich erinnern, als ich Student war, haben wir noch händisch den optimalen Marketingmix mal ausgerechnet. Das war eigentlich Schwachsinn, aber man hat es einfach mal gemacht damals, weil Engpass ist ganz klar Daten. Und damals war Engpass auch die Computerkapazität. Heutzutage würde ich sagen, Engpass Computerkapazität ist da nicht mehr gegeben, aber Engpass Daten und Prognosen und Wissen über die Konkurrenz und über die Konjunktur und über alles andere, Wirkungselastizitäten der einzelnen Instrumente, da ist noch durchaus ein Engpass vorhanden. Deswegen sage ich, für den Gesamtmarketingmix geht's nicht. Aber in kleinen Bereichen können wir das durchaus. Und das weiß ja jeder, wenn man zum Beispiel das Ziel hat, arbeite für eine Versicherungsgesellschaft, mein Ziel ist es, die gestützte Bekanntheit bei Jugendlichen, und Jugendliche heißt jetzt bis 19 beispielsweise, von 60% auf 68% zu steigern, dann kann ich zu einer Medienagentur gehen und sagen, okay, wie sollte da mein Mix aussehen, um dieses Ziel zu erreichen? Und das kann dir einen Plan in diesem kleinen Bereich. Aber das ist wenigstens ein Schritt. Das heißt, im einzelnen Fall geht das schon, aber im Gesamtmarketing-Mix kenne ich zumindest kein Unternehmen, das das bisher machen kann.
Ich habe auch noch keins gesehen. Ist auch einfach die Komplexität steigt ja auch mit der Anzahl der Kanäle da dann auch entsprechend ja auch.
Genau, also das ist dann unmöglich.
Du hast das Thema Rechenkapazität angesprochen und man kann ja über Marketing nicht mehr sprechen, ohne auch AI mit reinfließen zu lassen. So, wir haben unsere ganzen historischen Daten aus dem Marketing und dann wollen wir völlig unemotional dann den optimalen Marketingmix generieren, beziehungsweise die Budgetierung jene Kanal. Kann ich doch einfach jetzt die AI fragen, die kann mir das doch dann lösen.
Ja, es wäre schön. Ich habe ja gesagt, Engpass gibt zwei Engpässe. Engpass 1 ist die Rechenkapazität und nehmen wir mal an, die sei jetzt nicht mehr da. Engpass 2 ist natürlich die Datenverfügbarkeit. Und da ist natürlich häufig schon noch ein Engpass. Ne? Wenn ich extrapoliere, wenn ich das nur mit Korrelationen mache, dann ist das schwierig. Gerd Gigerenzer, ganz berühmter Professor aus Max-Planck-Professor aus Berlin, der spricht immer vom Truthahn-Problem dabei, bei Thema AI. Er sagt, okay, das Problem ist, wenn ich einen Truthahn habe und der schlüpft aus dem Ei und nehmen wir mal an, im Januar und er wird gefüttert. Am Anfang hat er Angst vom Bauern. Im Laufe der Zeit merkt er, aha, immer wenn der Bauer kommt, kriege ich was zu fressen und wird immer dicker und dann wird er weitergefüttert und er weiß irgendwann, der Bauer kommt, ich krieg was zu fressen. Na, bloß irgendwann kommt dann der November und im November, zumindest in Amerika, ist Thanksgiving und dann landet er leider im Ofen nachher. Das heißt, der Bauer kam, aber es gab nichts zu fressen, sondern ist nachher geschlachtet und verkauft worden. Und wenn ich nur die Daten habe von Januar bis November und dann prognostiziere, dann kommt da immer raus, immer wenn der Bauer kommt, gibt's was zu fressen. Also brauche ich mindestens die Daten der letzten 10 Jahre, um sagen zu können, okay, immer im November, da passiert sowas. Und im November, aber dann brauche ich 10 Jahre. Aber das vernachlässigen wir häufig. Und Gerd Gigerenzer spricht immer davon, dass wir zum Beispiel versuchen, die Wechselkurse zwischen Euro und Dollar zu prognostizieren. Und eigentlich bräuchten wir dafür mehrere tausend Jahre zurück, um das prognostizieren zu können. Und selbst dann wären Putin und Trump und so weiter noch nicht drin. Und auch dann wären viele Sachen nicht drin. Das heißt, wir haben häufig nicht genug Daten. Aber AI ist wichtig und hilfreich, weil, ich habe ja vorhin gesagt, der Marketeer, der bleibt oft nur 2 Jahre in seinem Job oder 3 Jahre. Und das Thema Lernen ist wichtig. Und AI lernt einfach viel, viel schneller als der Mensch. Und deswegen sind ganz viele Entscheidungen, also Programmatic Advertising beispielsweise, das könnte der Mensch ja gar nicht mehr. Also da brauchen wir AI und da ist AI viel, viel besser als der Mensch. Und solche Sachen kann AI machen. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele Dinge in Zukunft datengetrieben machen können. Und da brauchen wir den Menschen nicht mehr. Und das ist ja super, weil es eine Entlastung gibt. Na, und es ist auch für die Effizienz gut im Marketing.
Also AI dann als Effizienztreiber und der Mensch soll sich auch um die Effektivität kümmern.
Genau. Der Mensch soll sich eher um die Effektivität kümmern, ne? Aber AI ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Effizienztreiber. Natürlich kann er auch, ich kann ihn auch ein bisschen AI, wenn es um das Thema Kreativität geht, um das ein bisschen zu unterstützen, machen. Aber das sehe ich jetzt auch eher Effizienz. Wenn ich eine bahnbrechende Kreativität machen möchte, dann brauche ich vielleicht doch auch den Menschen, ne? Weil ich glaube, so der Computer kann ja noch nicht mehr Zufall richtig, sondern nur so generiert Zufall. Und dann wird es schwierig mit der Kreativität.
Ja, im Bereich Kreation sehen wir es auch ganz klar, wenn du mit Durchschnitt zufrieden bist, ist AI super.
Dann ist gut.
Wenn du rausstechen willst, dann wird die AI, weil sie kann ja nur aus dem, was vorhanden ist, was machen. Und das ist dann halt Durchschnitt.
Und deswegen glaube ich, dass AI das Marketing und die Marketingabteilung und insbesondere auch die Agenturenlandschaft stark verändern wird.
Ja.
Weil im Moment ist noch das Brot- und Buttergeschäft von vielen Agenturen nicht unbedingt die bahnbrechende Kreativität, ne, sondern die tagtägliche Umsetzung von denen in den verschiedenen Kanälen, Anpassungen auf gewisses Layout und alles Mögliche. Und das wird in Zukunft ein bisschen zurückgehen. Ne? Und das heißt, da wird natürlich die bahnbrechende Kreativität dann wieder wichtiger. Und da wird die Arbeitsteilung anders sein. Ne? Und auch im Content-Marketing wird AI aus meiner Sicht extreme Effizienzsprünge verursachen. Aber wenn alle dann AI einsetzen, ne, dann bringen ja nachher alle das Gleiche. Das kann auch nicht sein. Ne? Also brauche ich dann natürlich auch wieder Kreativität.
Ja, zu wenig Content war jetzt bisher nicht das Problem vom Internet. Und das ist jetzt nicht kleiner geworden.
Aber ich kann dann ausdessen, welcher Content wirkt auf meine Zielgruppe. Und das ist natürlich dann schon für die Effizienz im Marketing sehr gut.
Mhm. Und nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dieses Truthahn-Problem, was du geschildert hast, das finde ich ganz wichtig, weil die Datenbasis ist oft sehr gering, auf der wir dann Hypothesen aufstellen sollten. Oft werden sie als Entscheidungsgrundlage genommen und die Daten sagen ja einfach nur so, geben ja nur einen kleinen Ausschnitt der Vergangenheit und da kann ich wunderbar Hypothesen drauf bilden, die ich dann in der Praxis teste, aber nicht, die Daten verraten ja nur, was in der Vergangenheit passiert ist, aber nicht, sie machen ja keine Schlussfolgerung daraus.
Ja, also das allgemein, wie es eben bei Korrelationen ist, ne, wenn ich Korrelationen aus gewissen Daten herausfinde, dann sollte ich das nochmal an einem anderen Datensatz überprüfen. Ne, also ob es tatsächlich nur Scheinkorrelationen sind oder ob das tatsächlich auch für andere Datensätze gilt, um tatsächlich sicher zu gehen, ne, dass ich da irgendwelche Prognosen machen kann. Und häufig habe ich leider nur Scheinkorrelationen.
Das ist halt die Herausforderung von vielen von Marketern, dass sie keine Statistiker sind und die sehr penible Betrachtung von Statistikern dann bei Marketingentscheidungen stört Marketer. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich bin eher Marketer als Statistiker. Habe aber auch im Laufe der letzten 20 Jahre verstanden, wie wichtig das auch ist. Man muss es halt nicht, sagen wir, bis auf die Spitze treiben, aber Signifikanz hat die Daseinsberechtigung.
Das ist mit Sicherheit so. Das gilt aber nicht nur für Marketeers, um dich zu beruhigen. Das gilt erst recht für Ärzte. Ärzte müssen auch zum Beispiel, wenn es im Bereich der Onkologie darum geht, einzuschätzen, okay, was bringt beispielsweise eine Vorsorgeuntersuchung, ein Alpha- und Beta-Fehler und was passiert dann? Da haben Ärzte extreme Schwierigkeiten, das korrekt einzuschätzen, genau wie Marketeers, weil beides sind keine Mathematiker.
So, Marketer sind keine Mathematiker. Das nehme ich jetzt mal als Fazit. So, mit Sven Reinicke habe ich darüber gesprochen, wie wir Marketing-Controlling besser machen können. Und ich fasse mal zusammen, was ich so mitgenommen habe. Wir sind gestartet mit dem nicht von Henry Ford stammenden Zitat. Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte. Es ist 100 Jahre alt und von John Wanamaker, einem Händler. So, Händler können sehr, sehr gut mit Geld umgehen. Sie können ihr Controlling schon machen, bevor wir überhaupt Google Analytics implementieren konnten. Und von denen können wir, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Und die größte Herausforderung vom Marketing oder vom Marketing Controlling, so habe ich es wahrgenommen, ist das Thema Ursache und Wirkung. zusammenzubringen. Denn wir sehen oft Scheinkorrelationen und wir sehen eine Wirkung und interpretieren die Ursache falsch. Also es gibt auch dieses, im Marketing oder Analytics haben wir auch mal Correlation is not Causation. So, und da ist oft halt eben auch eine Fehlinterpretation, sodass halt eben dann auch Erfolge der falschen Ursache zugeordnet werden. Und zweite große Herausforderung, die ich beim Marketing Controlling mitgenommen habe, ist das Thema Fokus auf Effizienz, die wir sehr gerne machen, wobei das Thema Effektivität viel wichtiger ist. Und das kriegen wir in den Griff, wenn wir an die richtigen Kennzahlen oder auf die richtigen Kennzahlen schauen. Das heißt, der Return on Marketing oder Return on Ad Spend oder ähnliche Kennzahlen können da irreführend sein, weil sie halt nur ein Verhältnis zeigen, aber nicht die Gesamtwirkung auf das Unternehmen. Und wenn ich einen super Return on Advertising Spend oder Marketing habe, aber von einem sehr geringen Umsatzvolumen spreche, dann bringt mir das gar nichts, an dieser Kennzahl rumzuschreiben. Also, ich lege dir jetzt einfach mal die Worte in den Mund, arbeitet an den Dingen, die wirklich Wirkung erzeugen und macht sie dann besser und nicht andersrum, weil andersrum funktioniert es halt nicht. Und wenn wir wachsen wollen, müssen wir halt eben an die großen Themen ran. Wir haben das Thema Marketing und Vertrieb, dass die beiden Bereiche, insbesondere im B2B-Bereich, zusammenliegen sollten. Das ist nichts Neues. Da wir datengetriebenes Controlling machen wollen, muss auch die IT mit im Boot sitzen. Und wenn das funktioniert, haben wir auch die richtige Datengrundlage, um halt datenbasiert auch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Hier das Problem, das Truthahnproblem, dass wir oft ein zu kleines Zeitfenster uns anschauen und dementsprechend dann halt die Datenbasis nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Trotzdem können wir daraus eventuell Hypothesen ableiten, die wir dann tatsächlich dann in der Praxis nochmal testen. Was noch wichtig ist, Marketing spielt oft mit den falschen Kennzahlen und reportet dann an das C-Level Kennzahlen, die das C-Level einfach nicht interessieren, weil sie die Sichtbarkeit bei Google oder der Traffic auf der Webseite oder wie viele Besucher waren am Messestand, interessiert die ziemlich wenig, weil wenn kein Eurozeichen dran hängt, ist es nicht relevant. Und dementsprechend sollte das Marketing, CMO und CFO sollten sich viel besser synchronisieren, damit das Marketing auch auf die richtigen Kennzahlen hinarbeitet und dann auch die entsprechenden Anreizsysteme innerhalb des Marketingteams setzen. So, und wenn das alles geschaffen ist, dann können wir im Bereich Marketing Controlling mal einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne machen. Das heißt, wir brauchen die richtigen Daten, wir müssen auf die richtigen Kennzahlen schauen und wir müssen da dann halt eben datengetrieben die besseren Entscheidungen treffen. Dann können wir auch eine entsprechende Budgetierung machen, die allerdings im Moment noch 50% nach Bauchgefühl gemacht wird und wir schreiben das Vorjahr einfach fort. Auch das ist keine gute Basis, ich verstehe, wo sie herkommt, aber auch da deutlich mehr datenbasiert arbeiten. So, das ist jetzt meine kurze Zusammenfassung, die ich jetzt gerade mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge vergessen, aber es war auch wahnsinnig viel drin.
Vielleicht eine abschließende Bemerkung von mir noch dazu. Für mich gilt einfach immer Planung. Ohne Controlling ist eigentlich witzlos, weil wenn ich plane und es nachher nicht kontrolliere, wenn ich beispielsweise segmentiere, aber die Segmentierung nie überprüfe, ob sie klappt, warum segmentiere ich dann? Also ich weiß ja gar nicht, ob sie klappt. Aber Controlling ohne Planung ist gar nicht möglich. Das heißt, wenn ich keine differenzierte Zielsetzung habe, kann ich auch nicht kontrollieren. Und das ist auch ein großes Problem im Marketing, dass man häufig keine klaren Zielsetzungen hat. Und wenn die natürlich fehlen, dann ist auch nicht möglich, Marketing-Controlling durchzuführen.
Das ist eine extrem wertvolle Ergänzung. Also damit der Appell Richtung Top-Management, hilft dem Marketing da in die richtige Richtung zu rennen, weil nur von oben kann das vorgegeben werden. So, lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die spannenden Perspektiven. Ich habe sehr viel gelernt, habe großen Spaß dabei gehabt und gehe deutlich schlauer aus diesem Gespräch raus. Und ich vermute, allen Hörerinnen und Hörern geht es ähnlich. Der Kopf raucht jetzt wahrscheinlich und ihr habt jetzt eine Menge an Hausaufgaben irgendwie gedanklich mitgenommen für die nächste Budgetplanung. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.